NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Torben Kessler liest den zweiten von 14 Auszügen aus dem Roman Amrum von Hark Bohm und Philipp Winkler. Es ist das Frühjahr 1945. Der 10-jährige Nanning lebt mit seiner Mutter und seinen beiden jüngeren Geschwistern zusammen mit Tante Ena unter einem Dach auf Amrum. Die Beschaffung von Essen ist das Wichtigste, erst recht, weil Nannings Mutter hochschwanger ist. Nanning und sein bester Freund Hermann helfen der Bäuerin Tessa bei der Feldarbeit und erhalten dafür ihren Lohn in Naturalien, Butter, Milch, Hühnerfutter. Die Amrumer sind gespalten in ihrer Haltung gegenüber Adolf Hitler. Der Riss geht sogar durch Nannings Familie. Seine Mutter und sein Vater sind überzeugte Nazis, Tante Ina vehemente Gegnerin. Als Tessa und die beiden Jungen vom Feld zurückkommen, erfahren sie von Boy Kröger, dass der Russe schon 50 Kilometer vor Berlin stehe, was Tessa mit der Bemerkung quittiert: Na denn, ist wenigstens Hitler seinen Scheißkrieg zu Ende. Nanning gerät in Panik. Sein Vater könnte tot sein. Er lauert auf eine Gelegenheit, mit seiner Mutter zu sprechen. Die kommt erst nach dem Abendessen. Doch zuvor will Nanning etwas holen.
Vor der guten Stube, die Kammern ins Haus links der Haustür lag, horchte er einen Augenblick lang, ob seine Mutter ihn zurückrufen würde. Behutsam öffnete er die Tür und schlüpfte hinein. Nanning nutzte jede Gelegenheit, sich dort aufzuhalten. Zu gerne streifte er mit den Fingern die vielen Buchrücken in dem Bücherregal entlang und las die Titel dabei halblaut vor. Einige der Bücher hatte sein Vater geschrieben, aber leider beschäftigte sich kein einziges davon mit Themen, die Nanning interessant fand. Auch sah er sich gerne die Gemälde der Segelschiffe aus der Nähe an. Sie gehörten zu den jeweils darüber hängenden Kapitänsbildern seiner Vorfahren. Jetzt allerdings schenkte er Bücherregal und Gemälden keine große Beachtung. Stattdessen ging er schnurstracks auf die Anrichte neben der alten bemalten Truhe zu, griff nach dem gerahmten Foto in der Mitte, klemmte es sich unter den Arm und schlich davon, sich unter den strengen Blicken der Kapitäne wegduckend. Seine Mutter schaute nicht auf, als er wieder in die Küche trat. Vielleicht hatte sie seine kurze Abwesenheit nicht einmal bemerkt. Das gerahmte Foto legte er auf den Küchentisch, drehte es so, dass es richtig herum zur Mutter lag, schob es noch ein wenig näher auf sie zu und wartete. Die Stricknadeln vollführten 2, 3, 4 weitere Umschlingungen, bevor Nannings Mutter die Hände sinken ließ. »Warst du in der guten Stube?«, sagte sie, ohne den Kopf zu heben. Die Strenge in ihrer Stimme kam ungewohnt stumpf daher. Nanning zog einen Stuhl vor und setzte sich zu ihr. Er legte den Zeigefinger auf seinen Vater, der im Vordergrund des Fotos neben der Mutter stand, beide in Uniform, beide mit ernsthafter Haltung und Ausdruck. Nanning stand in ihrer Mitte, direkt vor ihnen, und schaute der Kamera, an die er sich nicht erinnern konnte, aus leicht verkniffenen Augen entgegen. Hinter ihnen der türlose, düstere Eingang eines langen Hauses, dessen Dach knapp über der Erde endete und die Hausmauer darunter in Schatten tauchte. »Weil ich immer an Vater denken muss.« Die Augen seiner Mutter waren auf den Vater gerichtet. Sie lächelte. »Ja, ich auch.« Nannings Finger wanderten das Foto entlang zum redgedeckten Dach. Mehrmals klopfte er mit der Fingerspitze auf das Glas des Fotos. »Als wir da gewohnt haben, war Vater immer da.« »Da haben wir nie gewohnt. Das ist das Wikingerhaus, das ich rekonstruiert habe. Das weißt du doch.« »Rekonstruiert«, wiederholte er das Wort, sich selbst vorflüsternd, und fuhr dann in normaler Lautstärke fort. »Aber Vater war immer da.« »Ja, ganz früher, als wir in Hamburg gewohnt haben, war Vater immer da.« »Ich war aber schon immer auf Amrum und Vater auch.« »Nein, du bist in Hamburg geboren.« Nannings Augenbrauen zogen sich weiter und weiter zusammen, während seine Mutter sprach. »Und deine ersten 3 Jahre war Vater immer da, weil wir zusammen in Hamburg gewohnt haben. Da verschiebt sich was in deinem Gedächtnis.« »Und wo ist Vater jetzt?« Seine Mutter legte Wolle und Nadeln auf den Tisch, atmete einmal kurz aus und schaute ihn an. »Nanning, warum fragst du das jetzt?« »Ich bin nach Amrum, weil ich über Wikinger forsche. Und Vater ist in Hamburg geblieben und besucht uns.« »Schon lange nicht mehr.« Nannings Blick wanderte zum uniformierten Vater. Er sah irgendwie anders aus als der Vater in seiner Erinnerung. Inwiefern konnte er allerdings nicht sagen. Auf eine Erinnerung, selbst eine, die jünger war als die Fotografie, vor ihm ließ sich kein Finger legen, und das wiederum beunruhigte Nanning. »Worum geht's hier, Nanning? Ob du mich vielleicht schonen willst?« »Dich schonen? Wovor?« »Ja.« Da war es wieder, dieses winzige Wort, das so schnell dahingesagt sein konnte. Und doch brachte Nanning es nicht über die Lippen. Aber raus musste es. Er musste es jetzt ansprechen. »Dass Vater gefallen ist.« Seine Mutter griff nach Nannings Hand, die schützend über dem Foto und seinem Vater lag. »Ach, mein Nanning, nein!« Ihr Daumen strich über seinen Handrücken. »Vater ist nicht an der Front. Er ist in Hamburg und er lebt.« Den ganzen Nachmittag bis in den Abend hinein hatte Nanning das Gefühl gehabt, seine Schultern würden von Schnüren zur Körpermitte gezurrt. Dieses Gefühl war mit einem Mal wie weggeblasen, der Knoten gelöst. »Dann kann er bald nach Amrum kommen, nicht?« Die Kinderzimmertür knarzte. Als Nanning sich umsah, lehnte Tante Ena gegen den Türrahmen, die Arme verschränkt. »So bald wohl nicht.« Der Blick der Mutter wanderte von der Schwester zurück zu Nanning. Vielleicht hatte sie die wichtige Neuigkeit noch nicht gehört. Seit sie hochschwanger war, verließ sie schließlich nur noch selten das Haus. »Weil der Krieg bald zu Ende ist.« Mit einem Ruck, als wäre er elektrisch aufgeladen und hätte ihr versehentlich einen Stromschlag verpasst, zog sie ihre Hand von seiner weg. »Wer sagt das?« Nanning schreckte vor der Wucht hinter dieser Frage zurück. »Weil der Russe 50 Kilometer vor Berlin steht. Wer sagt das?« In ihrer Stimme wie auch in ihren Augen lag ein Anflug dieser fieberhaften Wut, die seine Mutter immer dann überkam, wenn auch die letzte Faser ihres Geduldsfadens gerissen war. Nanning fürchtete kaum etwas mehr. Er hörte, wie Tante Ena sich hinter ihm im Türrahmen regte. Hilfesuchend drehte er sich zu ihr um. Unverändert stand sie da, die Arme verschränkt. Nur ihr Gesichtsausdruck war ein anderer. Nanning meinte, Besorgnis darin zu erkennen. Er hielt den Blick seiner Tante, als könne dieser die Wut seiner Mutter abwehren. Dann rutschte er vom Stuhl und ging auf den Eimer mit den Abfällen zu. Das Schwein musste schließlich gefüttert werden. »Nanning, guck mich an. Wer sagt das?« In den Augen der Mutter ein Donnerwetter. Kein sich zusammenbrauendes Donnerwetter, ein ausgewachsenes, das krachte und toste und von Blitzen durchzuckt war. Und dahinter, wie in der Ferne und durch die dunklen Wolken kaum zu erkennen, Tante Ena im Türrahmen. Er schluckte trocken. »Tessa sagt, wenn der Russe 50 Kilometer vor Berlin steht, ist Hitlers Scheißkrieg bald vorbei.« Breitbeinig, um Platz für den Bauch zu lassen, schob seine Mutter sich auf ihrem Stuhl vor. Ihre Stimme ein Zischen. »Nanning, das sagst du keinem. Das ist Wehrkraftzersetzung. Darauf steht die Todesstrafe.« Nanning sah herab. Seine Zehen zogen sich an die Fußballen zurück. »Schau mich an. Hast du das verstanden?« »Jawohl, Mutter.« Ein militärisches Nicken. Dann stützte sie sich am Küchentisch ab und stand ächzend auf. Ohne ihn eines weiteren Blickes zu würdigen, schob sie sich an ihm vorüber und ging zur Flurtür. »Hille!« Ena stieß sich vom Rahmen ab und baute sich in der Kinderzimmertür auf. Ihre Augen waren aufgerissen und über den Küchentisch und über Nanning weg blitzte sie ihre Schwester an. Die erwiderte den Blick mit der gleichen Entschlossenheit. Nanning fürchtete, seine Mutter und Tante würden jede Sekunde anfangen, sich gegenseitig Vorwürfe an den Kopf zu werfen. Er hoffte unterdessen nur, es würde ihm gelingen, sich unbemerkt in den Stall zu verziehen. Aber seine Mutter, die durchaus den Eindruck machte, als läge ihr etwas auf der Zunge, wandte sich ab und stürzte in den Flur hinaus. Er sah ihr nach. Sie riss ihren Mantel von der Garderobe, warf ihn sich über und verließ, ohne sich nochmals umzublicken, das Haus. Für einen Moment hallte das Zuknallen der Haustür noch in Nannings Ohren nach. Dann blieb nur das Geräusch des Windes, der am Dach und an den Fensterläden rüttelte. »Das hättest du besser nicht erzählt.« Tante Ena wirkte besorgt, als sie das sagte. Auf Nannings Nachfrage hin, was nun passieren würde, wohin Mutter gehe, antwortete sie nur, dass alles schon in Ordnung käme. Dann gestattete sie ihm, sich um sein Bohnenbeet zu kümmern, ehe es dunkel würde. Die Sau verhungere nicht gleich und könne genauso gut im Dunkeln fressen. Die Schwestern stritten seit jenem Moment, in dem Nannings Mutter nach Hause zurückgekehrt war. Im Stall konnte er alles mit anhören, während das Schwein laut hinter der Grubenwand schmatzte. Es wütete mit der Schnauze im Trog, in den Nanning erst Gras, dann den Küchenabfall und schließlich unter dem Quieken und Grunzen des Schweins die Reste des Hühnerfutters kippte. Angefangen hatte der Streit, wie es häufig der Fall war, mit einer Frage, so scharf wie ein Vorwurf. Nannings Mutter hatte sich erst gesperrt, nach mehrmaligem Nachbohren Enas dann aber zugegeben, vom Postamt aus Dr. Schneider angerufen zu haben. Tante Ena konnte den Arzt nicht leiden. Wegen dem, für was er stand, hatte sie einmal gesagt, und das war bei Nanning hängen geblieben. Dabei kam er regelmäßig aus Nebel zu ihnen gefahren, um extra nach Nannings Mutter und dem ungeborenen Kind zu sehen. Spätestens bei Dr. Schneiders üblicher Frage danach, wie es dem kleinen Germanen denn gehe, verließ Ena meist das Haus, machte einen kurzen Spaziergang oder ging raus auf den Hof, um den Rosenbusch zu beschneiden, bis Dr. Schneider wieder weg war. Mit Nannings Eltern war er als Parteigenosse und behandelnder Arzt der Kinder dagegen sehr gut befreundet. Mutter und Tante warfen sich mittlerweile gegenseitig Dinge aus der Vergangenheit vor, wie weit diese auch zurückliegen mochte. Bis sie schließlich alle in ihren Zwist mit hineinzogen, nicht nur Nanning und seine Geschwister, seinen Vater, Onkel Theo und den Rest der Familie, sondern im gleichen Atemzug auch noch die Alliierten, die Amerikaner und die Briten, genauso wie das Deutsche Reich, ja sogar den Führer. Nanning, der mit dem Halbdunkel des Stalls verschmelzen wollte, konnte sich genau vorstellen, wie die Mutter verteidigend auf das Porträt Adolf Hitlers an der Küchenwand wies. Der Ton wurde mit jedem Wort schärfer. Wie so häufig wandelten sich Enas Aufforderungen, Hele solle doch mal nachdenken, endlich zur Vernunft kommen, in eine Art zischendes Sprechen, worauf Nannings Mutter stets mit sich überschlagender Stimme reagierte. »Der Krieg wird über Falschmeldungen geführt!« Als Antwort darauf lachte Ena so laut auf, dass Nanning es sogar über das zufriedene Grunzen des Schweins hinweg ausmachen und als gespielt erkennen konnte. Tante Ena hatte Macker und ihm ein ums andere Mal eingebläut, die Mutter ja nicht aufzuregen und keine Scherereien zu machen wegen ihres geschwächten Zustands. Die fehlenden Lebensmittel und die schlechte Ernährung machten diesen noch besorgniserregender. Selbst aber gelang es Tante Ena nur selten, sich zurückzuhalten, wenn sie und die Mutter mal wieder aneinander gerieten. Nanning wünschte sich die Stärke, sich aus seiner Starre lösen zu können, in die Küche zu marschieren und seiner Tante zu sagen, sie dürfe die Mutter nicht weiter aufregen. Mehr noch, Mutter und Tante zu sagen, sie müssten sich jetzt vertragen, dürften nicht mehr streiten. Aber Nanning ließ sich an der Grubenwand in die Hocke sinken. Auf der anderen Seite drückte das Schwein seinen Rüssel dagegen und roch schnaufend durch die Lücken im Holz an Nanning. Wie hätte er diese Verantwortung übernehmen können, wenn er es doch selbst war, der an dem Streit schuld zu sein schien? »Hille! Hille! Du drohst deinem Sohn mit der Todesstrafe!« Die Worte ließen Nanning aufhorchen, nur um ihn anschließend noch tiefer in sich hineinsacken zu lassen. Er fragte sich, ob das hieße, dass er nun ein Verbrecher war. Denn dass er etwas ganz Schlimmes getan hatte, war sicher. Genauso sicher, wie dass es etwas mit Tessa zu tun hatte. Irgendwie verspürte er ihr gegenüber ein schlechtes Gewissen. Er legte das Kinn auf die Knie. Von draußen war das Fiepen vorbeiflatternder Fledermäuse zu hören. Wenn er doch nur wüsste, was es eigentlich war, das er verbrochen hatte. Die Worte von Mutter und Tante und die Gedanken an Tessa hatten Nanning in der Nacht wach gehalten, während er Macker lauschte, der im Schlaf pfeifend durch die Nase atmete. Am nächsten Morgen klopfte aus dem bläulichen Dunst Hermann an die Scheibe des Kinderzimmers. Nanning hatte verschlafen. Schnell zog er sich an und die beiden legten ihren Weg zu Tessas Hof laufend zurück. Sie war gerade dabei, die Taue, mit denen der Pflug am Wagen gesichert war, noch einmal neu festzuzurren. »Na, Männers, dachte schon, ihr taucht gar nicht mehr auf«, sagte sie. Und so wie man kurz auf die Uhr schaute, sah sie zum Misthaufen hinüber, von dem der Hahn herunterkrähte. Den ganzen Morgen über konnte Nanning nicht anders, als Tessa immer wieder aus den Augenwinkeln zu beobachten. Er erwartete irgendeine Art der Veränderung, wenn er sich auch unsicher war, welcher Art diese sein sollte. Aber noch schien alles wie immer. Irgendwo hoch über dem Kartoffelacker stand eine Lerche in der Luft und sang. In der Ferne rollten die Wellen der Nordsee in unendlicher Wiederholung an die Küste. Und Tessa fluchte vor sich hin. Manchmal frage sie sich, warum sie nicht auf Föhr hätte geboren werden können, wo der Boden fruchtbarer war und nicht so steinig wie hier. Die Schar des Pflugs war nach oben gehoben, Tessa hatte die Gabel festgepackt, und doch holperte der Pflug wie wild über den Gerstboden, als sie die Pferde über den Acker zum Wagen lenkte. Das Brummen, das sich vorher noch am Rande seiner Wahrnehmung befunden hatte, trat nun deutlicher hervor. Es übertönte das Kreischen der Möwen, die irgendwo in der Umgebung auf der Suche nach Beute ihre Kreise zogen. Ein Geschwader Bomber. Nanning suchte den Himmel ab, konnte sie aber nicht finden.
Opa sagt, Erk sagt, die haben eine Bombe auf die Villa Clara geworfen. Alles kaputt. Das kleine Hotel kurz vor Nebel? Kennst noch ein anderes? Ist aber keiner totgegangen, war niemand zu Hause. Normalerweise ließen die Flieger der US Air Force oder der Royal Navy die Bomben, die sie bei der Bombardierung vom Marinehafen Kiel oder anderen Zielen nicht mehr los wurden, über dem Watt fallen. Um Treibstoff für den Heimflug zu sparen, hatte ihnen Hermanns Opa Arjan erklärt. Dass eine alliierte Bombe über der Insel abgeworfen wurde, davon hörte Nanning zum ersten Mal. Ein erneuter Blick in den Himmel. Selbstverständlich war ihm bewusst, dass in den Flugzeugen Menschen saßen. Doch auch wenn sie einen Heidenlärm veranstalteten, die Bomber sahen doch meist so klein aus dort oben am Himmel. Dieser Anblick machte es ihm schwer zu glauben, es befinde sich tatsächlich jemand darin. In diesem Moment allerdings, da das Geschwader wie ein Schwarm riesiger Bienen über die Insel hinwegflog, formte sich das Bild plötzlich. Hermann und er konnten nicht länger an sich halten und legten beide den Kopf in den Nacken. Wie das Geschwader vorüberbrüllte, sah Nanning es vor sich. In den Maschinen da oben echte Menschen. Menschen, die mit Absicht an Hebeln zogen, Knöpfe drückten, sodass sich eine Luke am Bauch des Flugzeugs öffnete. Eine Bombe, die herausfiel und diesen irren Pfeifton von sich gab, bevor sie irgendwo aufschlug. Beispielsweise in der Pension vor Nebel. Tessa pfiff. Noch bevor Nanning aufsah, landete sein Sack vor ihm auf der Erde. Während Hermann und er ihre Säcke mit Gräsern und Kraut füllten, sah Nanning zum Wagen auf. Tessa stand auf der Ladefläche, einen Fuß auf der Zwischenwand zum Kutschbrett. Sie kaute auf einem Grashalm. In wie absichtlich drapierten Kringeln klebten ihr Haarsträhnen auf der Stirn, dunkel wie nasses Heu. Sie sah sich um, ohne etwas Bestimmtes zu suchen. Dann schloss sie die Augen und atmete durch die Nase ein. Ihre Züge nahmen eine gewisse Leichtigkeit an. Ohne dass es eine bewusste Entscheidung war, tat Nanning es ihr nach und atmete mit geschlossenen Augen durch die Nase. Der Wind trug eine würzige Note von den Salzwiesen heran. Als Nanning die Augen wieder öffnete, sah Hermann ihn an, als frage er sich, ob man Nanning nach Leck in die Irrenanstalt schicken müsse. Schnell rupfte Nanning ein letztes Büschel Gras und stopfte es in seinen Sack. Dann richtete er sich auf und ging zum Pferdewagen. Er warf den Sack aufs Kutschbrett und machte sich daran, die Pferde anzuspannen. Hermann tat es ihm gleich.
Als sie damit fertig waren, saß Tessa schon auf dem Kutschbrett zwischen den Säcken, die Zügel in Händen. Sie lenkte das Gespann zur Ackereinfahrt, wo die Pferde die Deichsel auf der Stelle drehen mussten, um auf den Feldweg Richtung Norddorf einzubiegen. Tessa gluckste verächtlich. Nanning sah erst zu ihr und dann ihrem Blick folgend den Feldweg hinauf. Das schwarze Automobil von Dr. Schneider fuhr holpernd auf sie zu. Wie Nanning wusste, hieß der Wagen Opel Kapitän, doch ihn erinnerte er immer ein wenig an einen riesigen Mistkäfer mit glänzendem Panzer. Er fragte sich, warum Dr. Schneider in seinem Opel Kapitän nicht die normale Straße von Nebel nach Norddorf nahm. Ob die Bomber sie vielleicht zerstört hatten? Der Wind blies wie immer aus Westen. Eine mögliche Detonation hatten die drei also wahrscheinlich nicht hören können. »Wat dat wohl wird?« Tessa schüttelte den Kopf und lenkte die Pferde auf den Weg. Die Zügel drückte sie Hermann in die Hände. »Das ist dein Weg, Jung.« Nanning drehte sich um. Der schwarze Kapitän hatte beinahe zu ihnen aufgeschlossen. Hinter dem Steuer sah Nanning Dr. Schneider und dessen finstere Miene. Tessa neben ihm war das genaue Gegenteil. Einen Fuß auf die Kante des Fußbretts gestellt, die Hände über dem Knie verschränkt, ließ sie den Grashalm im Mund hin und her wandern und machte ganz allgemein den Eindruck, als hätte sie in ihrem gesamten Leben noch nie auch nur die leiseste Ahnung einer Sorge verspürt. Das einsetzende Hupen ließ Hermanns Hände an den Zügeln zucken. Auch Nanning war zusammengeschreckt und beide sahen sich um. Vorne warfen die Pferde die Köpfe auf. Tessa beugte sich vor und sprach ihnen gut zu. In der gleichen Stimmlage sagte sie zu Hermann gewandt, »Dat ist dein Weg, Jung.« Die Abstände zwischen dem Hupen verkürzten sich immer mehr, je näher sie dem Dorf kamen. Bald waren der Wind, das Rauschen des Meeres, waren die Rufe der Vögel am Himmel und ringsum auf den Wiesen nicht mehr auszumachen. Weil Tessa im Weg war, konnte Nanning Hermann zwar nicht ins Gesicht sehen, aber er spürte, dass sein Freund zunehmend unruhig wurde. Bei der nächsten Ackereinfahrt hatte Tessa schließlich Erbarmen und nahm Hermann die Zügel ab. »Den lassen wir ihn mal vorbei.« Der Wagen drängelte nur Zentimeter hinter dem Fuhrwerk, bis dieses gerade so weit Platz gemacht hatte, dass das Auto knapp daran vorbeifahren konnte. Nanning sah es schon in den Graben auf der anderen Seite des Feldwegs kippen. Den Ärger, den das geben würde, konnte er nur erahnen. Nannings Familie gegenüber verhielt sich Dr. Schneider stets freundlich und zuvorkommend. Allerdings hatte der Junge auch schon mitbekommen, in was für einem ruppigen Befehlston der Ortsgruppenleiter bisweilen mit anderen sprach. Das Auto war mittlerweile an Tessas Fuhrwerk vorbeigezogen und ließ beim erneuten Anfahren den Motor aufrühren. Staubwolken stiegen auf und wurden augenblicklich wieder verweht. Tessa schnalzte und ließ die Zügel über die Kroppen der Schleswiger streichen. Das Fell der Pferde zuckte und ihre Schweife schlugen nach rechts und links. Sie zogen an, nur um vom Auto nach einigen Metern wieder ausgebremst zu werden. Der Opel stand quer über den Feldweg. Dass es kein Vorbeikommen gab, war glasklar. Tessa musste es nicht einmal versuchen. Die Sohlen von Dr. Schneiders Stiefeln setzten auf dem Feldweg auf. Er stieg aus und musterte die drei auf dem Pferdewagen für einen Moment, während er sich die braune Uniformjacke zurechtruckte. Erst dann marschierte er los. Tante Ena machte sich öfters über sein zackiges Einherschreiten lustig, das sich der Doktor, wie sie anzumerken pflegte, erst nach der Machtübernahme der NSDAP angewöhnt hatte. Er hob den Arm, die Hand in einem Lederhandschuh, der ebenso schwarz war wie seine Stiefel, die von den paar Metern Feldweg zu ihnen herüber mit einer Staubschicht bedeckt waren und nun ganz stumpf aussahen. »Heil Hitler, Frau Bendixen!« Nanning und Tessa erwiderten den Gruß, keiner von beiden jedoch angemessen. Tessa ließ die Zügel nicht los und hob den Unterarm nur so kurz, als wäre es eine zufällige Zuckung gewesen. »Hitler, Herr Ortsgruppenleiter!« Das Heil verschluckte Tessa zur Gänze. Das war sicher auch Dr. Schneider aufgefallen, der sich aber nichts anmerken ließ. Dafür hatte Tessa den Mittelteil des Wortes Ortsgruppenleiter besonders stark betont. Dr. Schneider war auf Höhe der Kruppe des linken Pferdes stehen geblieben. Kurz sah es so aus, als wolle er die Hand auf dem Rücken des Schleswigers ablegen. Als aber der Schweif hochwischte und der Doktor einen halben Schritt zurücktrat, nahm er sie wieder herunter und hielt sich damit an der Knopfleiste seiner Uniformjacke fest. Er sah zu ihnen herauf. »Frau Bendixen, Sie haben gestern in Gegenwart der beiden Pimpfe da. Nur einer, nur Hille Jessen ihrer ist Pimpf.« Tessa nickte zu Nanning. Der Doktor räusperte sich, zog sich die Knopfleiste zurecht. »Sie haben sich gefreut, dass der Bolschewik schon 50 Kilometer vor Berlin steht und dass Hitlers Scheißkrieg bald vorbei ist.« Mit Wucht traf Nanning die Erkenntnis dessen, was hier los war. Er wusste zwar, was Position und Titel des Ortsgruppenleiters bedeuteten, wenn auch nur ungefähr. Dazu gehörte unter anderem die Bestrafung derjenigen, die sich nicht gesetzestreu und parteikonform, wie seine Mutter es nannte, verhielten. Doch diese Möglichkeit war für Nanning bis dahin eine rein theoretische gewesen. Schließlich waren Dr. Schneiders Hausbesuche bei ihnen stets medizinischer und wohlwollender Natur gewesen. Nanning merkte erst, dass sein Mund offen stand, als der Wind ihm die Luft nahm. Er schluckte hart und blickte zu Tessa auf. Die sah den Doktor weiterhin mit ungerührt amüsiertem Ausdruck an. Nur wirkte ihr Kiefer eckiger als sonst. »Was ein Quatsch!« »Was Sie machen, ist Wehrkraftzersetzung, Frau Bendixen. Das kostet Sie den Kopf. Auf Wehrkraftzersetzung steht die Todesstrafe.« »Soll ich gleich mitkommen?« Tessa bot ihm die Handgelenke an, ließ aber die Zügel nicht los. »Sie halten sich für unverwundbar, Frau Bendixen, weil ich für die Insel Ihre Kartoffeln brauche. Nicht mehr lange. Unter den Flüchtlingen sind auch Bauern, mit denen ich Sie ersetzen werde. Und dann stehen Sie vorm Standgericht. Heil Hitler!« Er hob den rechten Arm und drehte sich militärisch auf dem Absatz um. Staub wirbelte auf. Die ehemals glänzenden Lederstiefel waren nun vollends von rötlich-braunem Staub überzogen. Dr. Schneider knallte die Tür seines Opels zu. Das Auto zockelte mehrmals vor und zurück, bis es endlich so weit einschlagen konnte, dass es sicher am Graben entlang kam. Der Opel-Kapitän fuhr zurück in die Richtung, aus der er gekommen war. »Wehrkraftzersetzung. Was? Nanning Hagener?« Tessa hob die Hand. Nanning zog instinktiv den Kopf zwischen die Schultern, kniff die Augen zusammen und machte sich darauf gefasst, dass Tessas Handrücken jede Sekunde auf ihn niedersauste. Aber die Sekunden vergingen, und als er die Augen zaghaft öffnete, waren beide Hände Tessas wieder an den Zügeln. Dafür presste sie das Wort vor zurückgehaltenem Zorn geradezu heraus. »Runter!« Erneut zuckte Nanning zusammen. Dann rückte er an den Rand des Kutschbretts ran und sah hinunter auf die Hinterteile der Pferde und das Gewirr des Gestänges, mit dem sie den Wagen zogen. Bracke, Ortscheite, Stränge, Deichsel. Auf einmal wusste Nanning nicht mehr, wie er überhaupt hier heraufgekommen war. »Ich hatte doch nur Angst.« Es kam nicht lauter als ein Wispern aus ihm heraus. Kurz fürchtete er, der Wind hätte den Satz verschluckt und weitergetragen. Unter Tessas Wangen bebte es. »Runter!« Bevor er sich's versah, hing Nanning halb in der Luft, die Beine nach irgendeinem Halt strampelnd, während sich seine Hände am Kutschbrett festkrallten und einfach nicht losließen. Er rutschte. Nur zu gerne hätte er hilfesuchend zu Hermann geschaut, konnte sich aber nicht dazu durchringen. Dann stand er plötzlich auf festem Boden. In der darauffolgenden Sekunde traf ihn der Futtersack am Kopf und riss ihn zurück. Tessa machte ein klackendes Geräusch mit der Zunge und ließ ihr Gespann antraben. Der Wind blies Nanning den aufgewirbelten Staub ins Gesicht, als wollte er sagen, »Geschieht dir recht!« Er wischte sich mit dem Unterarm über das Gesicht und sah dem Wagen nach. Hermann drehte sich um. Mit zunehmender Entfernung verschwamm das Gesicht des Freundes.
Torben Kessler mit der zweiten Folge aus dem Roman Amrum von Hark Bohm und Philipp Winkler. Das Buch ist im Ullstein Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Emily Seidel. Im Haushaltsstreit der Bundesregierung hat sich Kanzler Scholz hinter Finanzminister Lindner gestellt. Dass Lindner den einzelnen Ministerien Limits gesetzt habe, sei mit ihm abgesprochen gewesen, sagte Scholz dem Stern. Eine Lockerung der Schuldenbremse lehnte der Kanzler ab. Unter anderem das Außen- und Entwicklungsministerium hatten für den Haushalt für kommendes Jahr deutlich mehr Geld gefordert als von Lindner vorgesehen. Unionsfraktionsvize Middelberg kritisierte die Ampelkoalition für ihren Haushaltsstreit. Auf NDR Info warf der CDU-Politiker der Regierung vor, kaum handlungsfähig zu sein.
Das Dramatische ist, dass dieser ständige Streit und diese Unsicherheit natürlich die maximale Abschreckung ist für Verbraucher und Investoren, die jetzt überlegen, ob sie eine Investition in Deutschland tätigen. Und deswegen ist dieser Dauerstreit so problematisch und schädigt unser Wachstum. Man müsste zügig und sehr verlässlich zu einer Einigung kommen. Das wäre das wichtigste Signal.